Zitat: Das Verblassen der Erinnerung hat etwas von einem zusätzlichen Tod, von einem Verrat an der Liebe. Ich muss gegen das Vergessen anschreiben. Conny Palmen hat ihren Ehemann verloren. Hans van Mierlo war einer der charmantesten und beliebtesten Politiker Hollands. Er starb am 11. März 2010. 6 Wochen nach seinem Tod beginnt Conny Palmen ihr Logbuch eines unbarmherzigen Jahres. Das Buch ist jetzt im Diogenes Verlag auf Deutsch erschienen. Conny Palmen ist jetzt bei uns. Guten Tag.
Guten Tag.
War die Angst, Ihre Erinnerungen könnten verblassen, das Hauptmotiv Ihrer Aufzeichnungen?
Ja, klapp und klar war das das Hauptmotiv. Ich habe das Vergessen, das schon innerhalb 4, 5 Wochen anfing, das hat mich wütend gemacht und entsetzt. Weil ich schon einen Mann verloren hatte, weiß ich, wie groß das Vergessen ist, wie destruktiv auch und wie viel Trauer ich nachher hatte, extra Trauer, weil ich schon so viel vergessen hatte.
In Ihrem Buch schreiben Sie schonungslos, Sie ersparen sich und dem Leser nichts. Die Heftigkeit gerade zu Beginn des Buches, die drückt enorm. Nicht nur er ist tot, mein liebstes Ich ist es auch, schreiben Sie zu Beginn. Nach dem Verlust Ihres Mannes scheinen Sie sich fast zu wundern, dass der Körper irgendwie weitermacht, obwohl ihm jeder Mut und jede Hoffnung fehlt.
Ja, ich habe natürlich versucht, das, was Trauer ist, so gut wie möglich zu beschreiben. Es wäre, als ob ich neben mich selbst lief und dachte, wie finde ich Wörter für das, wovon sehr viele Schriftsteller gesagt haben, das ist unbeschreiblich, das kann man nur erfahren, das kann man nur passiv untergehen und Wörter gibt es nicht dafür. Und das hat mich auch wütend gemacht. Es war so viel, das mich wütend hat gemacht, dass ich irgendwie eine Kraft hätte, dadurch zu schreiben. Aber Trauer ist eine extreme Form des Leidens. Und es gibt sehr viel Tod im Leben eines Menschen. Also wenn wir als Schriftsteller Trauer nicht erfassen können, dann ist etwas nicht gut an die Literatur, weil es so etwas Tägliches ist und Menschen so eine extreme Form des Leidens täglich untergehen müssen.
Sie sagten, Trauer ist eine extreme Form des Leidens. Mhm. Das Vergessen ist aber auch zweischneidig. Mhm. Sie sind wütend darüber, dass man vergisst. Andererseits ist das Vergessen auch heilsam? Mhm. Denn diese Zeit ist ja so schmerzlich und eigentlich unüberlebbar, mhm, dass einen irgendwann nur das Vergessen davor bewahrt, auch wieder froh sein zu können, oder?
Ja, das schreibe ich auch in meinem Buch. Ich verstehe, dass Vergessen eine Funktion hat und dass man auch nie wieder lieben würde, wenn es das Vergessen nicht gab, oder dass man nie wieder Kinder bekam, wenn man sich erinnerte, wie weh das getan hat, das Kind zu bekommen, oder wie viel Angst geboren würde, wenn man ein Kind bekommt. Aber auch das, dass das so natürlich ist, das Vergessen, dass das fast eine Funktion der Natur ist. Auch das hat mich wieder wütend gemacht, denn ich habe die Natur des Vergessens und die Barmherzigkeit des Vergessens habe ich auch verabscheut. Ich habe eigentlich fast alles verabscheut, was so funktional war, denn man lebt eigentlich auch wie ein Tier. Man ist so tierisch, so passiv in diesem Trauer, in diesem Kummer. Mich hat das alles, ja, ich habe das alles nicht gemocht. Ich habe gedacht, ich will das nicht. Es ist schon eher genug, dass es so etwas Schreckliches in einem Leben geht, dass man einen verliert, den man so liebt und durch wen man so geliebt wird. Und dann kommt noch so viel dazu. Also es war eine Rebellion, auch gegen das Natürliche und das Barmherzige des Vergessens.
schreiben Sie so schön, der Körper hat einen Thermostat für Kummer am Ende des Buchs. Das ist ja das Funktionale. Sie sagen, selbst dagegen haben Sie rebelliert. Man ist trostunfähig in dieser Situation und glaubt nicht, dass es überhaupt Trost geben könnte.
Trost nicht, denn man möchte auch eigentlich nicht getröstet werden. Das erfahrt man als Verrat. Aber natürlich gibt es sanfte Tage, wo die Freunde sind gut, die Familie ist gut, man kümmert sich um dich wie ein kranker Mensch und das ist man auch. Aber getröstet zu werden, etwas in eine Person stellt sich auch dagegen, getröstet zu werden. Man braucht auch seinen Kummer, man braucht es und zu gleicher Zeit ist es fast unerträglich.
Es gibt so ein altes Wort, das heißt Hölle, als wenn man durch die Hölle geht. Mhm. Und dagegen setzen Sie, ich habe Sie das in einem Interview sagen hören, sowas ganz Einfaches wie Alkohol und Humor. Kann man nur durch die Hölle kommen, wenn man Alkohol und Humor dabei hat?
Ja, ich rate das jedem an, ja. Wenigstens, den Alkohol ist wirklich ein sehr gutes Mittel, um den Tag zu beenden, um zu sagen, ich habe es geschafft. Diesen Tag habe ich auch wieder geschafft. Und dann belohnt man sich selbst mit Alkohol und man wird etwas sanfter und etwas dummer und nicht so hyperalert, wie Trauer einem macht, so sich hyperbewusst von deiner eigenen Situation. Man wird etwas gesellschaftlicher. Also Alkohol, ich rate es jedem. Und Humor, ja, für Humor braucht man einen gewissen Talent. Das ist schwer, das einem zu raten, aber Humor, ja, hilft auch.
Ihr Buch beschreibt in aller Deutlichkeit und Schwere die Trauer, aber es ist auch ein Buch, ein hohes Lied auf die Liebe, denn Sie schreiben über die wunderbare Liebe, die Sie erlebt haben. Und dann taucht immer wieder diese Frage, dieser Zwiespalt auf. Auf der einen Seite die große Freude darüber, dass Sie diese Liebe erlebt haben und gleich daneben die große Trauer, dass diese Liebe für immer und ewig vorbei ist. Macht einen dieser Zwiespalt nicht endlos melancholisch?
Ja, aber ich denke, ich bin ein melancholischer Mensch. Also ich ertrage es. Ich ertrage diesen Zwiespalt und ich ertrage, dass ich das Leben als eine melancholische Frau empfinde. Denn die Melancholie und Humor sind natürlich auch sehr gute Freunde. Und ja, es freut mich. Ich war stolz drauf, dass ich seine Frau war. Ich war stolz drauf, dass ich ihn lieben möchte und dass er mich geliebt hat. Und das macht melancholisch, aber auch glücklich. Ich denke, dass eigentlich nur melancholische Männer und Frauen auch so glücklich sein können und sich auch das Risiko laufen wollen, einen so zu lieben.
In dem Buch geht es auch um das Glück. Wer der Angst vor dem Tod entflieht, verfehlt das Glück. Das Glück ist, ohne Angst vor dem Tod nicht zu haben.
Ja, das finde ich mal wieder sehr klug aufgeschrieben. Das ist so, wenn man sich so fürchtet für Schmerz und Verlust und für Kummer und für Trauer, dann hat man gar keine Chance auf etwas Schönes. Dann wird man kein Schriftsteller und man heiratet vielleicht, aber mit der Junge von nebenan, was alles ganz, ja, vorherbar ist, vorhersehbar ist. Und dann nimmt man nicht so große Risiko, wie ich sie vielleicht genommen habe.
Also um ganz und gar ganz oben und ganz unten zu erleben, um ganz oben zu erleben, muss man auch das ganz unten in Kauf nehmen und kennen können.
Ja.
Sie haben 6 Wochen nach dem Tod begonnen zu schreiben. Sie haben gerade gesagt, Trost, es gibt in dieser Situation keinen Trost. Und die Sprache, man tut sich schwer, Worte dafür zu finden. Ist das auch immer ein Kampf gewesen, dass jeder Gedanke, jedes Gedicht, das vielleicht alles einem dann doch nur wie bla 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 erscheint?
Nicht alle. Ich beschreibe in meinem Lochbuch, wie schwierig es ist, finde Belletrie zu lesen, den richtig Roman, wo es klar ist, dass es erfunden ist, dass es ein Schriftsteller sich sehr viel Mühe gegeben hat, einen guten Roman daraus zu machen, mit starken Personen und so weiter und so weiter. Das hat mich alles ziemlich angewidert. Aber natürlich, es gibt wunderbare Gedichte und wunderbare Poesie. Es gibt sehr schöne und sehr schöne Art von Tagebücher oder so, wie näher ein Schriftsteller an den Kummer und den Trauer herankam, wie mehr es mir gefallen hat, diese Bücher zu lesen. Es ist natürlich auch eine Passion. Es ist Matthäus' Passion. Kommt, ihre Töchter, helft mir klagen. Es ist, wenn man Trauer teilt, durch ein Gedicht oder durch ein, so wie dieses Lochbuch das versucht, oder die Matthäus-Passion, man versucht zu teilen und man versucht, sich zu realisieren, wie allgemein es ist, wie viel Tod es in einem Leben gibt und wie unpersönlich dein Schicksal ist.
Gibt es da manchmal auch einen irrationalen Neid auf Menschen, die an sowas wie einen Himmel glauben können? Ihr Ehemann war ein lebenslustiger, eher ungläubiger Mann. Da ist es unmöglich, sich einzubilden. Man könnte sich, wie Kinder das glauben, im Himmel wiedersehen, oder?
Ja, man kann da eifersüchtig sein. Ich bin es nicht, da bin ich zu skeptisch, denke ich. Aber zum Beispiel meine Mutter glaubt bestimmt, dass Hans mich sieht und dass mein Vater uns sieht. Und ich bin ganz froh, dass meine Mutter das glaubt. Ich würde mich mehr Sorgen machen um meine Mutter, wenn sie nicht dieses Glauben hätte. Dann würde sie einsamer sein und vielleicht noch mehr trauern. Und also ich freue mich, dass es einen Gott gibt, wenigstens für meine Mutter.
Das ist eine Restfreude. Ansonsten bleibt ja nur zu sagen, dass wir in der Materie allein sind, im Leben allein, im Dasein allein.
Nein, wir sind nicht allein. Weil ich sagte, man trauert, es gibt so viel Tod, dass man sich realisiert, jeden Tag, wenn man Fernsehen sieht, wenn man schreckliche, grausame Bilder sieht von totgeschossenen Militären und dass man denkt, jetzt gibt es eine Mutter, die irgendwo trauert, und ein Vater und Brüder und Schwestern. Es ist überall, es ist so allgemein. Und ich denke nicht, dass die Art, auf dem ein Mensch trauern kann, dass die individualistisch ist. Wenn ich glaubte in das Hyperindividualismus, würde ich kein Schriftsteller sein. Also ich glaube, dass jeder so leidet, wie ich das tue.
Und in diesem Teilen, in diesem Gemeinsamen, kann dann auch ein Trost liegen oder so etwas wie ein Trost?
Ja, kommt, ihre Töchter, helft mir klagen. Es ist, das Gleiche ist schon Jahrhunderte so erlebt. Und ist das Trost? Wenigstens macht es diese einsame Erfahrung, denn Kummer macht einsam, kann man denken, so einsam bin ich nicht. Man weiß, es sind andere draußen, die gleich so wie ich jetzt leiden, Schmerz haben, Kummer, einen Menschen verloren haben, die sie so geliebt haben, dass sie bestimmt denken, das kommt nie wieder. Vater, die um ihre Kinder trauern, Mutter und so weiter.
Abschließende Frage. Sie haben auch gesagt, Sie werden sich nie wieder verlieben können. Wird das immer so sein?
Ja, ich bin so, ich denke, dass man sich das rational so entscheiden kann, so von jetzt habe ich genug davon, nicht von Leben und so, aber ich möchte nicht noch, ich habe jetzt wenigstens auch noch 3 Jahre, denke ich, nein, ich glaube nicht, dass ich das noch einmal, dieses Risiko auf Verlust laufen möchte. Ich kann auch sehr gut allein sein mit meinen Erinnerungen, so wie jeder Melancholiker. Und wenigstens glaube ich jetzt, dass ich mich entscheiden habe, dass nicht mehr dieses Wagestück, ich weiß nicht, ob das Deutsch ist, aber es hört sich so, das, ja.
Wagestück ist sehr schön. Jetzt haben Sie aber doch viermal jetzt gesagt.
Ja.
Also man kann ja immer nur sprechen dafür, was jetzt ist, oder?
Ja, das ist so. Das ist wahr.
Vielen Dank, Conny Palmen. Vielen Dank für dieses Buch. Auch für den Mut, uns diese sehr persönliche Geschichte zu erzählen. Logbuch eines unbarmherzigen Jahres, so heißt das Buch über die Liebe, das Leben und den Tod ihres Ehemanns Hans von Mierlo. Das Buch ist auf Deutsch im Diogenes Verlag erschienen. Es hat 272 Seiten und kostet 21,90 €. Vielen Dank für das Gespräch.
Gerne, danke.